Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, stellvertretende Pfarrerin zu Unterempfelden im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen könnte zu tun haben.
Das ist Staffel 2, Staffel mit Gästen, Episode 3, Thomas Gucker, was bringen eigentlich Glaubenskurs?
In dieser zweiten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau.
Heute reden wir mit Thomas Gucker. Er ist Diakon in der Kirchgemeinde Wil St. Gallen. Thomas, stell dich doch mal bitte kurz vor.
Ich bin von Natur aus Berner, bin 59, verheiratet, habe 4 Kinder und 3 Grosskinder. Arbeite seit gut 30 Jahren als Diakon in der Kirchgemeinde Wil in sehr unterschiedlicher Anstellung. Daneben bin ich Coach und auch Pilgerbegleiter.
Jetzt hast du schon gesagt, du bist seit 30 Jahren im Geschäft. Was hat sich in diesen 30 Jahren geändert bei den Aufgaben von einem Diakon?
Ich bin nicht sicher, ob ich die Aufgaben festmachen kann oder vielmehr der Haltung von mir als Diakon.
Mhm. Okay.
Also ich habe zum Beispiel gemerkt, als ich kam, 1990, da habe ich viel mehr geleitet. Also bei allen Gruppen, wo ich reinkomme, bin ich vor dran gestanden. Und heute stehe ich fast nie mehr vor einer Gruppe, sondern ich begleite eine Gruppe. Das ist für mich so das Sichtbarste. Mhm. Ich bin vom Leiter zum Begleiter geworden.
Aber irgendjemand muss diese Gruppe auch leiten?
Ich glaube, es ist viel mehr darum gegangen, die letzten Jahre Menschen zu befähigen, in die Leiterschaft hinein, dass eben das nicht der Vollzeiter muss machen oder ich als Diakon, sondern die Ehrenamtlichen, die die Gemeinde gestalten. Das Zweite, was mir in den Sinn kommt, am Anfang war mein Wissen gefragt. Ich habe mir in der Ausbildung Wissen angeeignet. Und Wissen ist heute viel weniger gefragt, das ist allgemein gut geworden. Und meine Aufgabe ist, dass ich viel mehr zum Ermöglicher geworden bin vom Wissenden. Also andere zu befähigen, mit ihrem Wissen das einzusetzen und ihre Aufgaben gut zu lösen, die sie haben. Was sich auch verändert hat, mit allen Angeboten bin ich plötzlich zu einem Anbieter unter vielen geworden. Gerade wenn ich an Erwachsenenbildung denke, da bin ich ein Player unter x anderen Anbietern, die das mindestens so gut machen. Das heisst, also die Qualität hat massiv müssen zunehmen. Meine Einschätzung ist, wenn ich heute gleich gut bin wie vor 10 Jahren, dann bin ich massiv schlechter geworden. Auf dem Merit. Mhm. Könnte für eine Gottesdienststelle auch gelten, vermute ich. Mhm. Einfach weil das Angebot viel grösser geworden ist und die Leute viel mehr die Möglichkeit haben, zum Wählen. Früher habe ich viel langfristiger gearbeitet. Und heute, glaube ich, arbeite ich viel mehr projektbezogen, zeitlich begrenzt. Das hat sich gesellschaftlich auch verändert. Menschen finden, ein Jahr lang an einem Ort mitmachen, ist schon sehr lang. Mhm. 5-mal mitmachen, das kann man sich noch überlegen. Und 2-mal ist kein Problem. Mhm. Das habe ich das Gefühl, hat sich auch geändert. Was sich auch geändert hat, ist, dass der gemeinschaftliche Aspekt, also wo sich Menschen können treffen können und einfach ungezwungen können austauschen können, das Bedürfnis hat auch massiv zugenommen in der Kirche. Also vom Veranstaltungsorientierten zum Miteinander leben und erleben. Mhm. Das, denke ich, ist schon so etwas, was sich recht stark gewandelt hat. Oh ja, die auch räumlich grosse Herausforderungen stellt an eine Gemeinde.
Mhm. Ja. So mit einer klassischen Kirche, die einen Raum hat und einen WC.
Genau. Ja. Ich weiss noch, ob wir den ersten Spielplatz wollen machen neben der Kirche. Wieso braucht es das? Das war eine riesige Sache und heute wäre es etwas nicht wegzudenken, wo sich Familie einfach treffen kann. Was man sicher vor klassischer Diakonie auch sagen kann, ist, dass die Not natürlich zugenommen hat. Also die Armut ist vermutlich sichtbarer geworden, jetzt in der Corona-Krise noch gerade mal. Also so alle diakonischen Angebote, ich denke, Beispiel Tischlein deck dich oder Schweizer Tafeln, das sind Sachen, die sich die letzten Jahre viel mehr etabliert haben und, glaube ich, auch nötiger geworden sind. Also, dass wir uns als Kirche da sehr direkt diakonisch engagieren und probieren, der Stadt und der Region auch praktisch zu dienen, nicht nur vom Evangelium her.
Ich würde gerne nochmal zurück zu deinem ersten Punkt. Du hast gesagt, früher hast du mehr geleitet, heute tust du mehr begleiten. Aber ist die Erwartung nicht, dass der angestellt ist, auch vorne steht?
Da bin ich zum Glück in einer Gemeinde, wo die Erwartung, glaube ich, nicht mehr so gross ist. Das ist das Gleiche, wenn eine Gemeinde einen Jugendarbeiter anstellt und er meint, jetzt mache er die Jugendarbeit. Das ist für mich ein bisschen ein heikler Ansatz. Ich kann ja nur mit den Leuten arbeiten und nicht für die Leute arbeiten. Dort würde für mich der Knackpunkt liegen. Ich selber gehe immer davon aus, als Angestellter bin ich der, der die Gemeinde wieder verlässt. Ich bin zwar jetzt 30 Jahre geblieben, aber das ist vielleicht die Ausnahme. Und die Gemeinde bleibt ja zurück. Also müsste die Gemeinde ja so befähigen, dass ich wieder gehen kann. Das ist mein Denkansatz.
Kannst du mal noch wie sieht denn das konkret aus? Von etwas, wo du früher noch selber geleitet hast und heute tut es jemand anders leiten. Kannst du ein Beispiel machen?
Ganz aktuell auf den Alpha-Life-Kurs auf Allianzbasis. Da habe ich 15 Jahre geleitet, als Leiter von allen Gemeinden. Und heute darf ich hineinsitzen und bin noch Kleingruppenleiter. Oder sprich Gastgeber in einer Kleingruppe. Das ist ein konkretes Beispiel.
Und wer leitet denn jetzt
den
Alpha?
Leiten tun das auch, die es leihen, aus Freikirchen jetzt so, die im Verlauf der Jahre befähigt wurden.
Ist das einfach so geworden oder hast du das beabsichtigt?
Meine Absicht, das ist ein hochgestecktes Ziel und das habe ich nicht erreicht, wie mein Werdegang beweist. Mein Ziel war eigentlich, dass es mich 20 Jahre nicht mehr braucht in dieser Gemeinde. Und so möchte ich arbeiten, dass ich überflüssig werde. Dass eben Gemeindeglieder so befähigt sind, das selber zu machen. Das klingt nicht überall, weil wir haben mehr Zeit und mehr Ressourcen zur Verfügung als Leute, die sehr gefordert sind. Das hat sich vielleicht auch geändert, das könnte man zum ersten auch noch sagen. Leute sind heute tendenzmässig beruflich unglaublich gefordert. Oder Frauen, die viel früher im Arbeitsprozess sind oder bleiben, auch wenn sie Kinder haben. Und das geht irgendwo der ehrenamtlichen Arbeit ab. Heute probiere ich eigentlich nur noch etwas anzufangen, wenn ich mit einem Team anfangen kann. Also, dass ich zuerst ein Leitungsteam habe, und mit denen etwas anfangen, mit dem Ziel, dass ich möglichst schnell ins zweite Glied kann. Da kann ich als Grossvater bei den Grosskindern ganz viel lernen. Das ist heute eine andere Aufgabe, als ich als Vater mit den Kindern hatte. Und das hilft mir auch in der Gemeinde, an dem zu arbeiten.
Aber verstand ich dich richtig? Ich sage es jetzt klischiert. Es passiert nicht automatisch, dass es dich nicht mehr so braucht und andere Leute vorne stehen, sondern da ist eine Philosophie dahinter und Absicht.
Ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, ist selber machen in vielen Fällen zuerst einfacher. Definitiv.
Und da muss man durch.
In diesem Alpha-Life bin ich Mengen tot gestorben, wie man es eigentlich mich, und habe gelernt, es geht da ganz anders. Und wenn ich mir das nicht zum Voraus gesagt hätte, weiss ich nicht, wie es rausgekommen mit mir. Und meine Aufgabe war es, ganz fest einfach im Hintergrund Sicherheit zu geben, das kommt schon gut. Aber wenn es jetzt ganz anders läuft, als das vielleicht wäre gelaufen, wenn ich das selber gemacht hätte, weil ich andere Erfahrungen mitbringe. Also es ist eine bewusste Entscheidung, das glaube ich auch dahinter.
Eine bewusste Absicht und Entscheidung und einen gewissen Preis, den du dafür zahlen musst.
Ja, und vielleicht auch eine gewisse Reife. Ich muss mich nicht mehr verwirklichen in einer Gemeinde. Das sage ich erst jetzt mit fast 60, oder? Also, mit 40 habe ich es, glaube ich, auch gebraucht, können vorne zu stehen. Weil ich ja mit meinen Talenten wuchern wollte. Und heute kann ich meine Talente mehr zur Verfügung stellen. Ich weiss nicht, wie weit das so mit einem Reifeprozess so zu tun hat.
Das ist sehr gut.
Ja, mega spannend. Du hast jetzt ja schon den Alpha-Life-Kurs angesprochen, Glaubenskurs, und Hauskreis ist ja, glaube ich, auch ein Thema, das bei euch in der Kirchengemeinde etwas ist, wo du stark auch geprägt hast. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt viele Leute, die sagen, Hauskreis, dort ist eigentlich das, wo die Gemeinde wirklich stattfindet. Dort ist das Gemeindeleben drin. Und ich habe aber auch so ein bisschen meine kritischen Fragen zu dem ganzen System der Hauskreis. Und ich bombardiere dich jetzt einfach mal mit denen.
Sehr geil.
Also meine erste Frage wäre, ist Hauskreis nicht häufig etwas, was einfach nur für Insider ist?
Ja, leider. Mhm. Wir müssen jetzt mal definieren, was du unter Hauskreis verstehst. Das ist,
ja.
Vielleicht wäre es gut, wenn wir den Begriff definieren, dass wir vom Gleichen reden.
Mhm.
Könntest du kurz sagen, was du unter Hauskreis verstehst und was du da siehst von
dir? Also das,
was
ich bis jetzt so ein bisschen kenne von Hauskreis, ist, dass es Grüppli sind von Leuten, die meistens zu der Kerngemeinde zugehören und sich intensiver auseinandersetzen mit Glaubensthemen oder direkt in der Bibel lesen und miteinander und füreinander beten und so ein bisschen wie Glauben miteinander leben.
Mhm. Dem Bild bin ich begegnet, als ich die Gemeinde bekam und die Hauskreisarbeit übernommen habe. Da haben mir der Vorgänger gesagt, schau hier an der Liste mit den Verantwortlichen von den Leuten, die ein bisschen mehr wollen.
Mhm.
Also das wäre so ein bisschen das Bild, das du zeichnest. Und damit hat er natürlich schon ganz viel ausgedrückt. Das ist so ein exklusiver Club, den es in der Gemeinde noch gibt, der aber nicht recht fassbar ist. Und wir wissen nicht recht, wie wir mit denen umgehen.
Mhm.
Die haben eine kleine Eigendynamik, sind nicht sichtbar, aber sind gleich wichtig und nehmen sich wichtig. Also so bin ich, genau diesem Bild bin ich begegnet. Bis ich natürlich gemerkt habe, das sind vor allem auch die tragenden Leute. Die stehen ja die meisten irgendwo in einer Aufgabe. Und dort sind sie sehr gern gesehen. Aber ihre Frömmigkeit ist manchmal ein bisschen ein Problem, je nach Gemeindephilosophie. Und vielleicht die Eigendynamik. Und heute sage ich, wenn ein Kreis zwei Jahre niemand Frisches überkommt, dann ist ja das, was du jetzt sagst.
Mhm.
Da bin ich relativ hart.
Mhm.
Also da wird es zu einer geschlossenen Gruppe und der Alpha Life hat uns ganz fest geholfen, das stark zu durchdringen. Weil dort kommt man mit frischen Menschen, mit Menschen in Kontakt, die Fragen haben, die man sich 20 Jahre vielleicht nicht mehr gestellt hat. Und merkt danach, dass man nach 5 Treffen mit denen fast intensiver im Kontakt ist als mit den Hauskreisleuten, wo ich vielleicht schon 10 Jahre unterwegs bin.
Mhm.
Und wenn es dort gelingt, immer wieder frische Gruppen zu bilden, dann kann man das ein bisschen durchbrechen.
Mhm. Also aber dann bildet ihr aus der Alpha Life eigene Gruppen oder probiert ihr die Leute irgendwie mit der bestehenden Gruppe und Hauskreis zusammenzubringen?
Wenn du ein bisschen von meinem Versagen hören würde ich sagen, dann könnten wir über das reden. Da bin ich kärglich gescheitert.
Mhm.
Also mit was genau?
Ich bin gescheitert zu meinen, frische Leute in bestehende, gestandene Gruppen zu integrieren. Ich habe beide Seiten heillos überfordert und Frustrationen produziert. Das gleiche übrigens auch mit dem Thema Hauskreis teilen.
Mhm.
Bin ich auch gescheitert im Verlauf der Jahre, weil es nur ganz wenig die Sicht, dass Teilen ein natürlicher Prozess wäre.
Mhm.
Wenn man den Leuten etwas nimmt, wird es ganz schwierig.
Ja.
Und wir haben angefangen, möglichst frische Gruppen zu bilden, aber aus bestehenden Gruppen aus Leute zu nehmen, die frische Gruppe leiten.
Mm, okay.
Und dann kann man dann sagen, ihr dürft ruhig noch in eurem Kreis bleiben. Was sie nach 3 Monaten das Bedürfnis dann nicht mehr haben. Aber man nimmt ihnen nichts.
Ja.
Und schenkt ihnen zuerst das Frische. Und dann können sie zu anderen gehen.
Mhm.
Das ist etwas, wo ich heute grössere Chancen gebe.
Mhm. Ah, mega spannend. Ja. Darum heisst der Podcast ja aufwärts stolpern, um auch aus den Fehlern
genau.
Lernen. Von
also,
dem her, danke
das
fürs Erzählen.
Gehört dazu, Fehler sind eminent wichtig.
Ja.
Ich bin gerade Pilger auch gemerkt, wenn man ohne Verlaufen will, pilgern will, darf man nicht zum Haus aus. Mit den besten Karten passiert das. Und es ist ganz wichtig, zu sagen, ja, ich bin gescheitert, dazu stehen, sich entschuldigen und schauen, was heisst das im Weitergehen.
Und ich glaube, das ist ja auch eine Frage, wo viele Kirchengemeinden, die so ein Hauskreissystem haben, sich die Frage stellen, wie machen wir das mit neuen Gruppen? Oder, ja. Integrieren von neuen Leuten. Dann nimmt mich auch noch Wunder, wie machen ihr denn das mit der theologischen Begleitung von diesen Hauskreisen? Weil das, nehme ich wahr, ist auch immer wieder ein Thema in Kirchengemeinden.
Ja, da gehören in der Hinger die Aussage, es hat irgendwo Grenzen.
Ja, ich glaube, es ist einerseits die Frage, von, wie kann man die begleiten, dass sie nicht irgendwo in einen Abgrund fallen, in einen theologischen, wo man es nicht will haben. Und vielleicht auch, wie kann man sie in dem theologischen Wachstum auch fördern, um sprachfähiger zu werden.
Mir ist dort eine grosse Hilfe, dass wir uns als Kirchengemeinde ein Leitbild gegeben haben. Ein Leitbild ist für mich auch wie ein Dach und zu sagen, unter diesem Dach wollen wir uns in dieser Breite, in dieser Stossrichtung bewegen. Und was da darüber ausgeht, da wird schwierig. Eben, dann wird es bei uns in eine Richtung gehen, wo wir sagen, das möchten wir nicht. Mhm. Das ist aber relativ breit, aber führt jetzt bei uns auf Christus hin.
Mhm.
Und innerhalb von diesem Dach tun wir alles erlauben und ermöglichen.
Mhm.
Und ich habe theologisch noch nie in diesen 30 Jahren müssen eingreifen. Ich habe missionarisch oder menschlich müssen eingreifen.
Mhm.
Dass Menschen andere überfahren haben, dass sie nicht mit der differenzierten Meinung des anderen können umgehen, dass sie etwas haben überstülpen, dass sie aber nicht theologische Fragen, sondern dass sie persönlichkeitsbedingte Fragen. Dort habe ich müssen eingreifen, aber theologisch nicht. Wir treffen uns mit den Kleingruppenleitern. Wir helfen ihnen, Unterlagen zu geben, was sie anwenden können, wo wir auch gescheitert sind. Lange hatte ich das Gefühl, es wäre cool, wenn alle Kleingruppen das gleiche Thema hätten.
Mhm.
Ein einziges Mal haben wir das in einem Projekt gemacht, mit einem Buchprojekt. Das war mega cool gewesen. Aber alle waren froh gewesen, als das nach 3 Monaten vorbei war und es dann auch wieder individueller geworden ist.
Mhm.
Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man befähigt, für einen Hauskreis zu leiten, und da haben wir schon gerade eine Schwierigkeit, es gibt heute keine Hauskreisleiter mehr. Ich habe gerade so ein bisschen Gemeinden rumgeschaut in meinem Bildungsurlaub. Es gibt fast nur noch Gastgeber und Moderatoren. Das sagt etwas über den Zeitgeist aus.
Was ist der Unterschied?
Der Hauskreisleiter implizieren wir vermutlich, das ist meine Erklärung, der ist es, was weiss und was uns klar führt. Und Moderatoren und Gastgeber, auch im Alpha-Life redet man plötzlich von Gastgeber und nicht von Kleingruppenleiter. Mhm. Das ist der, der schaut, dass man gut miteinander unterwegs ist. Die Augenhöhe ist, glaube ich, unglaublich wichtig geworden die letzten Jahre.
Mhm.
Und nicht mehr das Gefühl. Das ist etwas, was die Leute heute fast nicht mehr vertragen. Auch wenn theologisches Gefühl da ist, wenn man auf Augenhöhe einander begegnen kann, das ist jemandem wohl. Aber die Augenhöhe muss jemand gewährleisten.
Mhm.
Und das wäre der Gastgeber, oder? Wie man dem sagen will. Aber Leiter ist heute nicht mehr so gern gehört. Auch von den Betreffenden.
Mhm. Also es wird sich auch niemand in dieser Funktion
sehen. Genau. Wir haben jetzt jahrelang von Ansprechpersonen geredet. Ein furchtbarer Begriff. Aber als Gastgeber hat mir ein bisschen besser gefallen.
Ja.
Oder Moderator.
Dann hätte ich noch eine Frage betreffend dem Thema Glaubenskurs.
Ja.
Und zwar jetzt auch bezüglich der heutigen Zeit, wo man eben eher sich auf der Augenhöhe begegnet und auch Glaube eine Privatsache ist tendenziell, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass Leute sagen, ich will jetzt einen Kurs machen, um zu lernen, wie man richtig glaubt.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Definitiv nicht. Wenn ich die Frage anders stelle, wie kann ich Glauben in meinem Leben integrieren, dass das irgendetwas mit meinem Alltag zu tun hat. Dort, glaube ich, lassen sich Menschen sehr wohl ansprechen. Also auch da, in einem Glaubenskurs ist nicht das Wissen gefragt, sondern die Verknüpfung von dem Gott, der so weit weg ist, mit meiner Persönlichkeit und mit meinem Alltag. Ein bisschen gefährlich könnte man sagen, die Erfahrungsebene vom Glauben ist heute auch der grössere Zugang als die dogmatische Richtung oder die richtige Theologie oder wie wir das immer nennen. Und auch dort, meinte ich, hat die Schwelle nochmal zugenommen, weil fast alle Leute glauben.
Irgendetwas.
Irgendetwas, genau. Und der Glaube ist eben so fest Privatsache geworden, dass der Glaube auch nicht mehr mit der Institution Kirche zu tun hat. Ich kann mir meinen Glauben zusammensammeln wie in einem Kaufhaus. Also, dass es für mich passt. Und ich meine, die Glaubenskurse müssten dorthin führen, wo an mich Fragen gestellt werden, für hat es den Glauben, wie ich den habe.
Mhm. Und also wo die Leute dann einfach auch angeleitet werden, mal ihren Glauben zu formulieren überhaupt.
Zum Beispiel, oder zu schauen, hat der Glaube überhaupt etwas da mit dem lebendigen Gott, den wir als christliche Kirche vertreten, hat er mit dem etwas zu tun. Also wenn ich jetzt den MyLife-Kurs nehme, oder ich kann es anders sagen, wir haben jahrelang hervorragend mit AlphaLife-Kurs gearbeitet. Mhm. Und das ist für mich heute ein hochschwelliger Glaubenskurs. 11 Wochen mehr anmelden für mit grundlegenden Glaubensfragen auseinanderzusetzen, da muss ich ein unglaubliches Interesse schon haben. Mhm. Und vor 10 Jahren war das so gewesen. Wir hatten über 1000 Teilnehmer in diesen Kursen, alles in allem. Und heute merken wir, die Schwelle ist höher. Und der MyLife-Kurs, den wir jetzt anbieten, der setzt der eigene Biografie an. Das ist eigentlich ein Biografiekurs und während dem Kurs stellen wir die Frage, könnte das sein, dass es da, ob du es gemerkt hast oder nicht, in deiner Biografie auch noch einen Gott gibt, der mit deinem Leben etwas zu tun hat? Und könnte es sein, dass er da in deinem Leben schon gewirkt hat und du hast es vielleicht nicht gemerkt?
Mhm.
Und so die Frage nach Gott stellen. Und spannenderweise machen alle Menschen, ich habe noch niemand entdeckt, der nicht Entdeckungen macht, wo ich muss sagen, ist eigentlich unglaublich, wenn ich das mal anschaue, wie viel Zufälle ich zum Beispiel in meinem Leben erlebt habe oder wie da Unerklärliches passiert ist und plötzlich fängt das Achte etwas an, das in eine Beziehung zu einem Gott zu stellen.
Mhm.
Und am Schluss ist dann die Frage, ja, wenn es da schon einen Gott gibt, der in meinem Leben vielleicht schon da war, könnte es dann auch sinnvoll sein, dass ich irgendwie in eine Beziehung komme zu diesem Gott.
Mhm.
Und dann ist die Einladung, um irgendwo etwas festzumachen mit dem Gott, steht dann am Schluss vom Kurs.
Mhm.
Und der AlphaLife fährt ja dort an.
Ja.
Und wir nehmen eigentlich die Leute gerne von MyLife gerade in AlphaLife. Das wäre so meine Wunschvorstellung.
Und der MyLife-Kurs, der hat dann weniger als 11 Wochen? Oder?
Der ist 6 Wochen, arbeitet unglaublich simpel mit 6 Symbolen. Fährt an mit einer Münze, die eine 2 Prägeseiten hat und mir die Frage stellen, was hat mich im Leben positiv und negativ prägt. Ganz schlicht.
Mhm.
Das zweite Thema ist ein Buch. Was hat mein Buch für einen Titel? Was für Kapitel gibt's da innen? Also, es ist so schlicht aufgebaut, dass ich mich jedes Mal fast schäme, vor die Leute zu treten und bin jedes Mal erstaunt, was daraus wird.
Mhm.
Weil sie selber aufgrund von ihrer Biografie Entdeckung machen. Und ein Grossteil ist dann der Austausch in einer Kleingruppe. Und dort lernen sie von den anderen ganz viel. Aha, du hast das so erlebt. Dass zum Beispiel jemand am dritten Abend sagt, bei euch zwei höre ich, dass die stellt euer Leben immer in eine Beziehung zu dem Gott. Das habe ich mir so noch gar nie überlegt. Das finde ich mega spannend.
Hm.
Und dann passiert etwas ganz Natürliches im Miteinander.
Mhm.
Also habe ich dich richtig verstanden? Du würdest, wenn man es ein bisschen krass ausdrücken, heute sagen, ein klassischer Glaubenskurs ist schon zu hochschwellig, man müsste fast noch ein bisschen näher bei den Leuten anfangen.
Das wäre mir jetzt pauschal. Beziehungslos würde ich sagen, ja. Wenn ich einen klassischen Glaubenskurs ausschreibe, da muss jemand wirklich schon irgendetwas erlebt haben. Das kann eine Lebenskrise sein oder irgendetwas oder eine Gotteserfahrung, wo er sagt, jetzt möchte ich mehr erfahren. Wenn es über Beziehungen läuft, weil ich dich cool finde und du sagst, komm schon mit in einen coolen Kurs und du mit mir kommst. Erlebe ich jetzt gerade im AlphaLife-Kurs, da ist eine mit der Arbeitskollegin gekommen und hat sich jetzt nach dem ersten Abend entschieden, dass sie im Kurs bleibt, damit die Arbeitskollegin jemanden hat, der ihr vertraut ist. Der funktioniert so. Über Beziehung ja, ohne Beziehung würde ich sagen, ja, ist ein klassischer Glaubenskurs heute hochschwellig. Wir probieren als Kirchengemeinde zum Beispiel viel mehr ganz niederschwellige Angebote zu machen. Eine Kollegin von mir, Diakonin, arbeitet hervorragend mit Familien. Singen mit Kind. Das ist so etwas von niederschwellig. Die singen zwar Lieder, die mit Gott in Bezug sind. Sie erzählt dort Geschichten. Und gerade heute Morgen ist unser Kirchengemeindehaus wieder halb voll gewesen. Einfach von Müttern mit Kind. Und ihnen gelingt es, die Leute auch schon der zu Beteiligten zu machen. Also zwischen tut sie mit den Kindern, wenn ich es richtig verstanden habe, einen kleinen Teil allein machen und die Mütter gehen raus und haben auf dem Tisch 3-4 Fragen und dann diskutieren die miteinander. Mhm. Und dann hat es Leute aus der Kerngemeinde, die ja ihr Kind bringen, sie hat Freunde. Und dann passiert etwas in Beziehungen. Ich finde, die macht das so hervorragend. Und das ist jetzt kein Glaubenskurs. Das ist auch noch nichts Frommes, aber Menschen lernen über persönliches Reden, das ist ja schon mal etwas, weil Glauben ja Privatsache ist, überhaupt lernen, Wort finden, hier jetzt über die religiöse Erziehung, da können sie, was haben wir für Ritual? Oder muss die Frage mal näher anschauen, merke ich jetzt gerade. Also die Schwelle tief setzen, aber nicht um sich selber willen, oder? Immer auf ein höheres Ziel zu. Mhm. Wir haben das Gemeindewochenende gemacht über Pfingsten. Bis jetzt haben wir immer Gemeindewochen gemacht, wo wir eine Woche auswärts waren. Und dann haben wir gemerkt, für die Leute eine Woche auswärts, das ist unüberbrückbar hoch. Also probieren wir es mit einem Wochenende. Vielleicht kommt die eine oder andere Familie dort mit, weil bis dann der Ehemann auch mitkommt, wo die Frau im Singen ist, mit dem Kind, das ist noch mal eine Hürde. Mhm. Je nachdem. Mhm. Also einfach schauen, wie können wir die Schwelle Schritt für Schritt aufsetzen. Das ist so das, was mich fasziniert.
Ja, mega spannend.
Jetzt Thomas, ein Thema hätte ich noch ansprechen. Und zwar, du bist engagiert in der Allianz hier von Wil St. Gallen, also wo du mit anderen Kirchen zusammen schaffst, die auch anders sind und so weiter. Was bringt das?
Glaubwürdigkeit.
Was meinst du mit dem?
Ich war Zevi-Jungschärler. Ich habe Johannes 17,21 immer auf meinem Gurt gedreht. Aber ich habe nie gecheckt, was da drinnen steht. Ich als Jungschärler habe immer gewusst, dass sie alle eins seien. Und erst in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass Jesus in seinem längsten überlieferten Gebet um die Einheit von seinen Leuten ringt, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Also wenn wir in Einheit leben, sagt Jesus, erkennt die Welt, dass er der Sohn von Gott ist. Und das ist mir Motivation genug geworden, mit unterschiedlichsten Christen mich zusammenzuschliessen und das Gemeinsame zu suchen und nicht das Trennende.
Was bedeutet denn für euch Allianz?
Allianz bedeutet für uns, dass wir uns als ein Leib verstehen in dieser Stadt, wenn ich es jetzt fromm sage, und dass wir aus der Ergänzung von eigener Bedürftigkeit aus der Ergänzung von den anderen leben.
Wer ist dort alles dabei?
Wir als evangelische Landeskirche sind der grösste Player, einfach rein, weil wir eine grosse Kirchengemeinde sind. Die Life Church ist dabei, das ist die Pfingstgemeinde. Es ist die Freie Evangelische Gemeinde dabei. Die ist in Wil älter als wir als Landeskirche. Hat es vor uns gegeben. Und es ist die GVC Kirche Wil dabei.
Die haben ja aber zum Teil recht unterschiedliche theologische Konzepte.
Definitiv. Aber es gibt nur einen Gott.
Und du findest, es bringt es denn, wenn man sich immer wieder um die theologischen Fragen muss streiten?
Um die musst du nur streiten, wenn du nicht weißt, wo das andere steht. Und wenn du Angst hast, dass du nicht weißt, wo du stehst. Wenn du selber verwurzelt bist und weißt, wo das andere anders ist, dann kannst du es in der Ergänzung annehmen und musst nicht streiten, sondern dann wirst du dankbar.
Und wenn ihr jetzt miteinander etwas gestaltet oder initiiert oder macht, wie jetzt zum Beispiel so einen Glaubenskurs, gibt es dort auch kein Problem, wenn man da theologisch ganz verschieden ist?
Ja, vielleicht müsste ich auch etwas zu der Geschichte sagen. Mhm. Aber habe ich einen Moment Zeit?
Wozu?
Als ich von viel bekam, hat man von denen dort geredet. Und damit hat man die in der Freikirche gemeint. Und es hat unter den Jungen, dann ist das so etwas von gleich gewesen, was da an Grabenkämpfen gewachsen ist. Es hat viele Initiativen gegeben, es hat Lobgottesdienst gegeben und Sachen. Und das ist alles immer wieder zusammengekehrt. Das hat nichts Bestand gehabt. Und irgendwann habe ich mir gemerkt, dass wir auf Leitungsebene gar nicht wissen, was wir wollen. Und wir haben als erstes unter den Leitern Freundschaften angefangen. Wir haben miteinander auf das Morgenessen, wir haben miteinander auf Betten, haben einander eingeladen, ohne dass wir an Veranstaltungen gedacht haben, weil wir haben gemerkt, wir müssen zuerst unserem Vertrauen schaffen. Und dann haben wir als Gemeinde geschaut, wie gehen wir da um. Wir als Landeskirche haben ein Jahr gebraucht in der Gemeindeleitung, bis wir uns können durchringen mit Freude zu sagen, Freikirche sei keine Bedrohung, sondern das ist eine notwendige Ergänzung für uns als Landeskirche. Hm. Ein Jahr. Hm. Also, da sind ganz viele alte Geschichten vorgekommen, Verletzungen. Und als wir den Prozess durch haben, hat die Freie Evangelische Gemeinde auch ein Jahr gebraucht, bis sie können sagen, in der Landeskirche, das ist eine vollwertige Gemeinde, wo Christen leben, wo Geschwister von uns sind, wenn sie in ihrem Jargon sagen, und wir uns als Ergänzung sehen. Und auf dieser Grundlage haben wir dann angefangen zusammenzuarbeiten. Und was um ein Alpha-Life gegangen ist, ist die Frage gewesen, wir können nur zusammenarbeiten, wenn wir wissen, wo wir uns unterscheiden. Und die spannende Entdeckung war, dass wir uns in der Theologie vom Alpha-Life, da sind ja gewisse Fragen bewusst ausklammert, zum Beispiel das Taufverständnis kommt nicht, Abendmahl kommt nicht, dass wir uns in der Theologie vom Alpha-Life zu 95% einig sind. Wo wir uns unterscheiden, ist in der Glaubenspraxis. Hm. Und das war für uns ein Befreiungsschlag, dass wir gesagt haben, zum Beispiel beim Thema Heiliger Geist, beim Thema Krankenheilung, das waren so die zwei grossen Themen, wo wir gemerkt haben, dort unterscheiden wir uns, dass wir die Praxis auch in der Gemeinde-Kleingruppe in diesem Kurs so leben, wie es die Leute näher in dieser Gemeinde würden antreffen. Und da mussten wir uns eben nicht müssen gleichschalten, sondern wir können in dieser Unterschiedlichkeit unterwegs sein und wissen das voneinander. Und wissen darum, das ist nicht das Problem. Mhm. Ich habe mich einen Abend besinnen, wo wir Leiter einander in die Augen geschaut haben und uns gefragt haben, kannst du mich höher achten, wenn ich mit dem Thema Heiliger Geist anders umgehe als du? Und wir haben das mit Ja beantwortet. Und ich glaube, das war ein Durchbruch gewesen. Hat dann zum Beispiel zur Folge ein Beispiel, dass Leute, Zuzüger, nach Wil gekommen sind, in eine Gemeinde Gottesdienst, sie waren gläubig und haben Anschluss gefunden. Und am Schluss fragt sie der Pastor, seid ihr in der anderen Gemeinde auch schon schauen? Und die Person kommt zu uns oder das Ehepaar und am Schluss stellen ihr die Frage und dann bricht die in Tränen aus und sagt, was läuft eigentlich bei euch zu Wil? Jetzt sind wir heute im vierten Gottesdienst und das vierte Mal wird mir die gleiche Frage gestellt. Ist ihr euch das gleich, wo wir hergehen? Müssen wir sagen, ja. Wichtig ist, dass ihr euren Platz findet in diesem Leib. Hm. Und ich glaube, das verhält heute. Und daraus aus ist dann ganz vieles entstanden, was wir heute miteinander machen können. Mhm.
Das klingt, das braucht sehr viel Grosszügigkeit und langen Schnuff, bis man dort hinkommt, wo wir jetzt sind.
Und Vertrauen. Mhm. Und miteinander Leben teilen. Ich glaube, im Miteinander arbeiten nur. Sagen ich jetzt, wir haben immer weniger miteinander spezielle Anlässe gemacht. Wir probieren heute viel mehr, uns in unseren Stärken zu stärken. Also wenn ich jetzt das Kurswesen nehme, der MyLife-Kurs, der ist mir auf den Leib geschnitten. Einfach weil ich noch Coach bin und ein evangelistisches Herz bekommen durch den Alpha-Life-Kurs. Den MyLife-Kurs verantworten wir als Kirchengemeinde. Aber schreiben ihre Allianz aus und die Allianz stellt die Kleingruppenleiter. Mhm. Die Life Church hat jetzt gerade der Lead vom Alpha Life übernommen und dafür dürfen wir uns einklinken mit den Kleingruppen. Die FVG hat andere Stärken und so probieren wir einander dort zu stützen und zu unterstützen, wo jetzt Stärken da sind und das für alle nutzbar zu machen. Mhm. Und das hat eine riesen Entspannung gegeben. Wir haben zum Beispiel aufgehört, Allianz-Gottesdienste zu machen. Das war ein riesen Krampf und Aufwand gewesen. Heute tun wir einfach austauschen und gehen zueinander predigen. Das ist viel, viel einfacher. Hm. Oder wir machen Aktion Weihnachten, heisst das bei uns. Das letzte Mal, wo in der ganzen Stadt, jeder Gemeinde, das gleiche Thema war. Und dann haben wir auch Prediger austauscht. Und haben die Leute ermutigt, nutzen doch den Dezember, für mal in die anderen Gemeinden in Gottesdienst zu gehen. Und das ist für mich heute nachhaltiger, als teure und grosse Events auf die Beine zu stellen.
Jetzt in der reformierten Kirchgemeinde hat man den Eindruck, da schaffen es die Pfarrerinnen und Pfarrer zum Teil nicht einmal zusammen zu arbeiten. Und jetzt mit Freikirchen, warum schaffen ihr das?
Wieso sollte ich mit einem Freund nicht zusammen arbeiten können? Das ist jetzt ein bisschen meine provokative Antwort. Wenn der Freikirchenpastor mir zum Freund wird, dann muss ich ja mit ihm zusammen arbeiten. Sonst stimmt ja etwas nicht mehr. Also, damit möchte ich sagen, das Hauptgewicht ist auch der Beziehung und dem Vertrauen zu arbeiten. Wir beten seit 30 Jahren jeden Freitagmorgen und gehen dann miteinander zum Morgenessen. Und da müssen wir doch einander nicht mehr vormachen. Da wissen wir die Nöte voneinander und können füreinander einstehen. Und wir haben so vieles schon miteinander durchgestanden, da stellt sich die Frage gar nicht mehr. Und wenn die Pfarrer nicht miteinander arbeiten können, würde ich sagen, ja, trinken mehr Kaffee zusammen und machen weniger Sitzungen. Oder gehen den Tag wandern. Wir waren gerade wieder in einer Berghütte mit allen Allianzleitern, weil wir jetzt gerade eine Generationenabwechsel haben. Und einfach zwei Tage leben und Herz teilt miteinander. Weil wir es uns wert sind. Das ist ein unglaublicher Luxus, oder? Aber ich glaube, der Output ist für die Stadt viel grösser, als wenn wir da grosse Event miteinander vorbereitet hätten.
Jetzt, die Sachen, die du erzählst, die tönen danach, wie wenn das alles relativ langfristig aufgestellt ist. Und du hast gesagt, du selber rechnest immer damit, dass du irgendwann auch pensioniert bist oder wechselst, Pfarrer gehen, Pfarrerinnen gehen. Gibt es da irgendein Geheimnis, wie man eine Gemeinde arbeitet, für die Kirchgemeinde mit Ambitionen, dass man die langfristig aufstellen kann, dass Sachen bleiben und sich gut entwickeln?
Ja, ich glaube schon. Das eine ist der lange Atem. Ich bedauere es ein bisschen, wie schnell Menschen die Stelle wechseln, wenn die ersten Probleme kommen. Dann hätte ich manchmal die Stelle gewechselt. Abgesehen davon, haben sie zwei, drei Mal hätte wechseln wollen. Es ist sehr streng, Sachen durchzustehen und vom Grund her gut anzugehen. Was mir auffällt, wir suchen, glaube ich, schnell den kurzfristigen Erfolg. Und ich meinte so, die Beziehungen, die Strukturen, die Finanzen, die Ressourcen, all das muss Hand in Hand wachsen. Und wenn es dort in ein Ungleichgewicht geht, rächt sich das. Also da wird mir so vom Christian Schwarz das Tonnenbild, das Wassertonnenbild, ist mir eine Hilfe geworden. Jetzt nicht auf seine Sachen bezogen, sondern grundsätzlich, oder? Wenn ein Bereich einfach nicht gut entwickelt ist, geht es immer wieder runter und man kommt wie nicht weiter. Oder wenn sich Jesus erlauben kann, 2000 Jahre zu warten, bis er die Wohnungen parat gemacht hat für uns, dass wir dann im Himmel eingehen können. Dort darf ich auch als Berner noch ein bisschen mehr Geduld haben. Und ich habe für mich, und das meine ich nicht zu ernst, ich habe mir Sachen vorgenommen, die ich erleben will. Und ich habe mir Sachen vorgenommen, die ich froh bin, wegen meiner Kinder, das mal dürfen erleben in dieser Kirche. Aber es ist eminent wichtig, wie ich mich verhalte, dass meine Kinder das mal erleben. Und dann manchmal bekommt man so praktische Anschauungsunger. Ich kann so ein Beispiel festmachen, wo wir in die Gemeinde gekommen sind. Sind wir gerade frisch das zweite Mal älter gewesen. Und wir haben unsere Tochter einsegnen lassen. Ist vor Kirchenordnung kein Problem. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir unser Pfarrer so witzig war, vor 31 Jahren unsere Tochter zu segnen und nicht zu taufen. Das war zum Verzweifeln gewesen. Weil das dann der Anfang war von Kindersegnungen, ist irgendeine Frage gekommen, ja, jetzt muss man ja die 16-, 18-, 20-Jährigen taufen. Und da ist die Frage gekommen, wäre es eigentlich noch schön, wenn man die auch mit Untertauchen könnte taufen, aber da hat man wieder keine Praxis. Das hat wieder eine riesige Sache gegeben, bis man mal ein Pool auf dem Kirchenplatz aufgestellt hat und im Verschleig dem Abendgottesdienst das gemacht hat. Und wo man das Kirchengemeinshaus neu bauen hat, ist völlig klar gewesen, dass auf dem Kirchenplatz ein Taufbrunnen muss stehen, wo man Erwachsene taufen kann. Mhm. Also das ist für mich langfristiges Denken über eine Generation. Wo heute keine Frage ist, wir haben jedes Jahr einen Taufgottesdienst für Erwachsene in einem Betonbrunnen, der auf dem Kirchenplatz steht. Und das meine ich damit, oder? Also da braucht es Leute, die diesen Schnauf haben und einfach Schritt für Schritt gehen können, was für die Gemeinde möglich ist. Anders habe ich nicht dürfen erleben, da warte ich noch drauf. Hm. Das ist jetzt ein Beispiel, was gelungen ist.
Mhm. Wir haben noch eine Abschlussfrage, die wir dir gerne stellen würden, und zwar, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Dass es nicht meine ist. Definitiv. Also, als ich entdeckt habe, dass ich keine Kirche haben, auch nicht als Angestellte, mit Schudern zu hütteln, weil Menschen von ihrer Gemeinde reden. Ich habe gemerkt, es ist Gottes Gemeinde. Und das gibt mir Hoffnung, dass er auch seine Gemeinde baut. Ich bin heute so weit, dass ich sage, ich muss gar nicht Gemeinde bauen. Ich muss Menschen in Beziehung zu dem Gott bringen und sie befähigen, dass sie gut miteinander umgehen. Also dort hat sich etwas verändert. Das gibt mir Hoffnung. Und er hat 2000 Jahre, wie wir sehen, die Kirche nicht fallen. Dann wird die weitergehen. Das ist für mich gar keine Frage. Ob sie in dieser Form ist, da kann man dann schon diskutieren. Aber seine Gemeinde, die wird bleiben bestehen. Und es ist seine.
Wow, danke schon vielmals, Thomas. Das war grossartig.
Wir sind wieder zurück im Studio. Lukas, was nimmst du mit aus dem Gespräch?
Das eine, was mich sehr beeindruckt hat von Thomas Gucker, ist das, was er gesagt hat über langfristige Visionen und auch über Stehvermögen. Also auf der einen Seite, was für eine Kraft es hat, wenn eine Kirchgemeinde und ein Mensch eine lange Vision haben über eine lange Dauer und auch wenn man Problem durchsteht und auch einfach dranbleibt und nicht gerade aufgeht. Das hat mich sehr beeindruckt.
Mhm. Ja, ich habe gemerkt, dass ich das sehr auch spannend gefunden habe und stark, wie er das erzählt, wie er das hat können durchstehen. Und gleichzeitig merke ich, ich bin vielleicht auch ein bisschen als Kind von meiner Zeit ein bisschen commitmentscheuch und könnte mir jetzt nicht so gut vorstellen, gerade zu sagen, ich bleibe jetzt 30 Jahre an diesem Ort und tue da langfristig investieren, um nach diesen 30 Jahren dort stehen, wo ich will. Ja, aber ich denke, vielleicht ist es auch nicht das, was er gemeint hat, dass jetzt eine Person langfristig muss dranbleiben, sondern einfach, dass man in dem, was man macht, Perspektive hat, dass es nicht der kurzfristige Erfolg ist, den es braucht, sondern eine langfristige Sicht.
Ja, das hast du genau richtig gesagt, glaube ich. Also das eine ist, dass es in vielen Fällen hilft, wenn jemand lang bleibt. Also in dem Wiener St. Gallen ist es gut gewesen, dass der Thomas so lang dort ist. Das ist das eine. Das andere ist natürlich klar, für jemanden, der die erste Stelle nimmt, dort für 30 Jahre, ich weiss nicht recht. Aber ich glaube, der andere Punkt ist fast wichtiger. Nicht nur, dass Leute lang bleiben, sondern dass eine Kirchgemeinde eine langfristige Vision hat. Und wenn dann jemand geht, sei das eine Pfarrerin oder ein Pfarrer oder eine Diakonin, Diakon, dass man dann nicht einfach irgendjemand sucht und mit der neuen Person kommt eine neue Vision, sondern dass eine Kirchgemeinde für sich festlegt, in die Richtung wollen wir. Und entsprechend, wenn jemand geht, suchen wir wieder jemanden, der genau das weiterführt. Natürlich, eine neue Person bringt auch neue Seiten mit, das ist überhaupt keine Frage. Aber dass es nicht nur von Personen abhängt, das Langfristige, sondern auch von einer ausgesprochenen, langfristigen Vision.
Mhm. Das passt ja auch zu dem, was er gesagt hat, dass sein Selbstverständnis als Diakon, dass er will coachen und ermutigen und ermöglichen, aber er ist der wieder geht und die Leute sind die bleiben. Also die müssen genau. Das weitertragen.
Genau. Etwas Zweites, was mich sehr beeindruckt hat, ist das, was er erzählt hat über Glaubenskurs, dass ein klassischer Glaubenskurs unterdessen zu einem hochschwelligen Angebot geworden ist. Dort hat sich offensichtlich in den letzten
10 Jahren, oder ich weiss nicht genau, Corona hat vielleicht noch geholfen, hat sich etwas geändert. Und das ist etwas, wo ich selber ganz persönlich noch muss drüber nachdenken, ob unsere Emmaus, wir machen jetzt nicht Alpha Life, sondern Emmaus, ob der schon zu hochschwellig ist und wir tatsächlich müssen wie eine Art noch näher bei den Leuten vorher anfangen, das, was er erzählt hat. Und das ist interessant, dass das wie eine Art, fast ein Kontrast ist zu dem, was wir vorher gesagt haben, eine Langzeit. Und jetzt hier würde man sagen, doch, wir haben eine langzeitige Vision, nämlich das Thema Glaubenskurs, persönliche Glaubensförderung, aber wir müssen dort einfach mit der Zeit gehen. Mhm. Wenn ein Glaubenskurs zu hochschwellig ist, müssen wir etwas Neues, Niederschwelliges machen.
Mhm. Etwas, was ich beim Thema Hauskreis noch spannend gefunden habe, ist, dass ihr einfach klar hätte können sagen, Hauskreis wollen öffnen für neue Leute oder wollen teilen, funktioniert nicht.
Ja, das ist knallhart.
Dass ihr das einfach auch so akzeptiert und sagt, eigentlich fände ich es cool, wenn es anders wäre, aber es geht einfach nicht. Und die Leute sind halt so, wie sie sind. Und dann ja, muss man halt andere Sachen suchen und halt neue Hauskreise machen.
Ja. Schau, meine Erfahrung. Hauskreis wollen öffnen und teilen, das ist einfach etwas, was nicht funktioniert. Und dann natürlich, wenn du dann eben ein Konzept hast von Glaubenskurs oder wie auch immer das Gefäß dann heisst, wo ein neuer Hauskreis kann stehen, dann kannst du die Langzeitvision wieder vereinen mit der Wirklichkeit.
Mhm. Etwas, was mir noch ein bisschen als Frage geblieben ist nach dem Gespräch, ist so ein bisschen, wo hat denn eigentlich das theologische Wissen bzw. die Wissensvermittlung noch Platz in der pfarramtlichen Tätigkeit? Also wenn man als Pfarrperson oder einfach als Angestellte vor allem coacht und ermöglicht und nicht mehr so vorne steht, wo passiert denn noch Theologieförderung? So.
Also ich denke, das, was er gesagt hat, Thomas Gucker, dass sein Ziel ist, nie mehr vorne zu stehen, das ist etwas, was für ihn eine Vision ist und was ich super finde. Das ist aber für uns als Pfarrerin oder Pfarrer gar nicht möglich. Ich meine, im Gottesdienst stand ich vorne, im Unterricht stand ich vorne, das ist überhaupt keine Frage. Und das Zweite ist, das theologische Wissen, glaube ich, können wir selbstverständlich in der Predigt, die ist immer noch gefragt, können wir vermitteln. Das andere ist, wenn man das auch mal verbindet, noch mit dem, wo wir das letzte Mal mit Sabrina Müller diskutiert haben, dass natürlich, wenn du so eine Art Sokrates-Ansatz hast, dass du mit den Leuten unterwegs bist, ihre eigenen theologischen Ideen rauslockst, dann tust du natürlich auch mit dem Locken, mit dem Fragen, tust du auch Theologie vermitteln. Und ich glaube auch in Gesprächen, wenn man andere Menschen führen schiebt, dann schiebt man ja nicht einfach irgendwelche anderen Leute führen in einem Glaubenskurs und selber tut man noch eine Gruppe leiten, sondern man ist ja mit denen auch theologisch unterwegs und tut die ja einfach nicht in einem frontalen Sinn, so wie in einer Predigt, aber da findet ja dann doch auch theologische Prägung statt. Mhm.
Dass es mehr im Coaching und im Begleiten drin eigentlich passiert und weniger im Frontalkurs vortragmäßige vermitteln.
Ich bin nicht sicher, ich würde das nicht ausspielen gegeneinander. Ich glaube einfach, dass so das klassische Pfarrbild ist nur, also das ist jetzt sehr klischiert, ist nur das Frontale und dass wir von dem wegkommen, von dieser ausschließlichen, ich bin der Pfarrer, ich predige, dass wir von dem wegkommen zu dem, dass Theologieförderung auch im Gespräch und nicht so frontal ist. Ich habe das ein super Gespräch gefunden und ich freue mich auch auf das nächste Gespräch, wo wir dann haben mit der Christine Reibenschuh. Das ist dann jetzt also gewesen von der Episode 3 in Staffel 2 mit Gästen. Das mal mit dem Thomas Gucker von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.